Guten Morgen und herzlich willkommen zu Skript 4 der Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir erstmal beweisen, dass diese Konstruktion am Ende vom Skript 3 ein kommutativer Ring mit 1 ergibt. Und dann werden wir wichtige Beispiele für diese Ringkonstruktionen geben, also für diese Bruchringe. Dann werden wir in Abschnitt 4 besonders Polynomringe nochmal aus dieser Hinsicht untersuchen und eine wichtige Beispiele und Gegenbeispiele am Ende von Abschnitt 4 noch geben. Gut, also unser Ansatz wie immer hier ist R ein kommutativer Ring mit 1 und D eine multiplikative Untermenge ohne Nullteile und 0 gehört nicht in D. Das ist die Bedingung Stern und unter dieser Bedingung heißt es im Satz 4.2 Seite 1 vom Skript 4. Da lese ich jetzt vor, also die Invers R ist ein kommutativer Ring mit 1. Die Abbildung I von R in die Invers R, welche ein R-Element aus R zum Bruch R geteilt durch 1 zuordnet, definiert eine Einbettung. Das Bild dieser Einbettung liegt in den Einheiten von diesem Ring, von diesem Bruchring D invers R. Das wollen wir beweisen. Und erstens müssen wir prüfen, dass die Verknüpfungen, die wir definiert haben am Ende des Skript 3, tatsächlich wohl definiert sind. Also wir müssen erstmal prüfen, dass Summen wohl definiert ist, dass Produkte wohl definiert ist, dass diese Verknüpfungen die Axiome für Ring erfüllen. Dann müssen wir noch prüfen die anderen letzten Aussagen. Ich mache hier in dem Beweis der Beweis, dass die Addition wohl definiert ist. Und Sie werden sich daran erinnern, dass man solche Beweise führt, wenn man zeigt, dass die Summen der Rationalen unabhängig sind von der Repräsentation des Bruches. Das ist sehr ähnlich. Also, wir nehmen an, dass ein Bruch a geteilt durch b gleich a' geteilt durch b'. Und dann müssen wir zeigen, dass es eben unabhängig ist von der Addition. Also müssen wir zeigen, dass AD plus BC und geteilt durch BD gleich A'D' plus B'C' geteilt durch B'D'. Wir prüfen also, wir haben ja die Annahmen, dass AB geteilt durch B gleich A' geteilt durch B' und C geteilt durch D gleich C' geteilt durch D'. Daraus und per Definition von dieser Äquivalenz bekommen wir, dass AB' gleich A'B einerseits und CD' gleich C'D einerseits. Jetzt müssen wir diese Berechnungen links und die Berechnungen rechts ausüben und dann die Ergebnisse vergleichen. Ja, dann berechnen wir mal AD plus BC mal B'D' und fragen uns, ob das gleicht A'D' plus B'C' mal BD. dass diese Criss-Cross-Produkte, die wir vergleichen müssen. Aber wenn wir diese Berechnung machen und beide Seiten vergleichen, dann sehen wir tatsächlich sofort die elementäre Algebra, dass die beiden aufgehen, beide Berechnungen aufgehen. Also schauen wir uns mal, wenn wir links diese Klammer öffnen, dann bekommen wir a'd' plus c'd'b', das ist links, und rechts bekommen wir, wenn wir die Klammer öffnen und durchmultiplizieren, dann bekommen wir a'b, d' plus c'd, b'. Gut, jetzt nutzen wir unsere Voraussetzung. Und zwar, was ich hier unterstrichen habe, a' ist gleich a'b. Also diese zwei Produkte hier sind gleich. Also wir können stattdessen wirklich a' schreiben. Und andererseits c'', also was ich hier zweimal unterstrichen habe, c' ist ebenfalls per Annahme gleich c'd. Also können wir statt c'd c'd schreiben. Und wenn wir das tun, dann bleibt alles anders gleich. Also diese Faktoren d' bzw. b' erscheinen ja links und ebenfalls rechts. Also geht diese Rechnung auf und wir haben die Gleichung. Analog zeigt man, dass die Multiplikation wohl definiert ist. Einfach die Bedeutung von der Äquivalenz schreiben und dann durchrechnen, indem man die Definition von der Multiplikation benutzt. Analog prüft man, dass die Ringaxiome gelten. Übrigens, das Nullelement für diese Addition ist der Bruch 0 geteilt durch 1. Und das 1-Element ist der Bruch 1 geteilt durch 1. Also wir bekommen einen kommutativen Ring mit 1. D inverse R ist ein kommutativer Ring mit 1. Jetzt wollen wir noch diese Abbildung I untersuchen. Zweck der Abbildung ist es zu zeigen, dass man den Ring R in den Bruchring D inverse R einbetten kann. Also wir prüfen, dass diese Abbildung ein Ringhomomorphismus ist. Das folgt direkt aus der Definition von der Abbildung. R wird ja abgebildet auf R geteilt durch 1. Ja, und dann gilt es für die Summen, dass R1 plus R2 abgebildet wird auf R1 plus R2 geteilt durch 1. Und R1 mal R2 wird abgebildet auf R1 mal R2 geteilt durch 1. Und wenn man diese Brüche noch öffnet mit der Definition von Addition bzw. Multiplikation in dem Bruchring, dann sieht man sofort, dass das ein Ringhomomorphismus ist. Also das ist total routinemäßig. Und außerdem, jetzt zeigen wir, dass diese Ringhomomorphismus noch injektiv ist, also es genügt zu zeigen, dass der Kern trivial ist. Das heißt, wann ist I von R für ein R aus R gleich 0? Das ist per Definition genau dann, wenn der Bruch R geteilt durch 1 gleich dem Bruch 0 geteilt durch 1. Und das ist laut Äquivalenzrelation genau der Fall, wenn R mal 1 gleich 1 mal 0, also genau dann, wenn R gleich 0 ist. Damit haben wir gezeigt, dass der Kern das Nullideal ist, also ist die Abbildung I injektiv. Ja, und die letzte Aussage, wir wollen zeigen, dass wenn D in D ist, dann ist I von D eine Einheit. Aber wenn D in D ist, dann ist I von D gleich dem Bruch D geteilt durch 1. Und wenn wir jetzt dies invertieren, also wenn wir 1 geteilt durch D nehmen, das dürfen wir, weil D in D bedeutet insbesondere D ist kein Nullteiler und D ist ungleich 0. Dann schauen wir uns mal diesen Bruch 1 geteilt durch D. Und da D in D ist, ist per Definition von D invers R, von diesem Ring D invers R, 1 geteilt durch D ein Element von D invers R. Also liegt diese Einheit in D invers R. Und damit haben wir gezeigt, dass I von D liegt in den Einheiten von D invers R. Diese Beobachtung werden wir gleich ausnutzen. Ich habe jetzt Seite 1 zu Ende gelesen und fange an mit Seite 2 mit der Vereinbarung, dass wir oft R mit I von R identifizieren werden, indem wir jetzt R als Teilring von D invers R ansehen. Dieser Ring D invers R hat einen Namen und das ist Ring von Brüchen oder Bruchring von R bezüglich D. Jetzt wollen wir ein paar Sachen mitnehmen hier. Wir wollen in Satz 4.4 zeigen, dass jeder Integritätsbereich sich in einem Körper einbetten lässt. Das ist jetzt ein Korrelat zu dieser Bruchring-Konstruktion. Also Beweis, wenn R integer ist, dann erfüllt die Menge R minus 0 die Bedingung Stern, das nehmen wir als unser D, dann können wir die Konstruktion D-invers machen. Und dann ist D-invers tatsächlich ein Körper, weil wir eben die Ungleich-Null-Elemente alle invertieren können. Ja, D-invers R ist ja schon ein kommutativer Ring mit 1, aber jetzt zeigen wir sofort in diesen Klammern, dass auch jedes ungleich Null-Element invertierbar ist. Und das ist die letzte Bedingung, die wir noch prüfen müssen, um zu prüfen, dass D invers R ein Körper ist. Ja, und wir haben ja gerade gezeigt, dass R in D invers R sich einbetten lässt. Also alles zusammen haben wir gezeigt, dass mein Integritätsbereich R sich einbetten lässt in diesem Körper, den wir hier den Quotientenkörper zu R nennen. Hier in der Notation direkt nach dem Beweis von Satz 4.4. Das können wir ein bisschen die Aussage verstärken. Das ist eigentlich geht es natürlich beide Richtungen. Und das ist eine schöne Charakterisierung von Integritätsbereichen. In Korollar 4.5 sagen wir, dass R lässt sich in einem Körper einbetten, genau dann, wenn R integer ist. Ich habe noch zwei Beispiele hier, beziehungsweise ein Beispiel und eine Definition. Beispiel 4.6 besagt uns, dass der Quotientenkörper von dem Integritätsbereich Z gleich der Körper der rationalen Zahlen ist. Das ist ja die altbekannte Konstruktion der rationalen Zahlen als Brüche von ganzen Zahlen. Und in Definition 4.7 ist ein Sonderfall von einem Bruchring. Wir hatten ja in Skript 3 schon bewiesen, dass wenn P ein Primideal ist und D gleich der mengentheoretische Komplement von P in R, also D ist gleich R minus P, dann ist D eine Menge, die diese Bedingung Stern erfüllt und damit können wir D invers R konstruieren. Das hier hat eine Sonderbezeichnung, das bezeichnen wir mit RP und nennen wir diesen Ring die Lokalisierung von R nach dem Ideal, nach dem Primideal P. Damit haben wir Abschnitt 3 beendet und in Abschnitt 4 wollen wir noch den Körper der rationalen Funktionen in einer Variable als Beispiel konstruieren. Dafür brauche ich eine kurze Erinnerung an Polynomringe über Ringe nochmal. Also unser Ring R ist wie immer ein kommutativer Ring mit 1 und dann schauen wir uns mal den Ring der Polynome in einer Variable R von X. Wir sehen, dass der Ring R ein Teilring von R von X, wenn wir R als Ring der konstanten Polynome ansehen. Wir kennen schon die Addition und Multiplikation von Polynomen, die haben wir schon gelernt in der linearen Algebra. Und jetzt wollte ich nochmal daran erinnern, also in diesem vierten Punkt, dass der Koeffizient von dem Monom x Potenz k in dem Produkt p mal q von zwei Polynomen genau gleich diese Summe i von 0 bis k von den Produkten ai mal b k minus i, wobei die ai bezeichnen die Koeffizienten von p und die bj bezeichnen die Koeffizienten von q. Jetzt beantworten wir eine wichtige Frage. Wenn ein Polynom p ein Leitkoeffizient hat und ein Polynom Q ein Leitkoeffizient hat, die haben sie ja alle, wenn die ungleich das Nullpolynom, also wenn Leitkoeffizient von P AM ist und Leitkoeffizient von Q BM ist, wie lautet unser Leitkoeffizient von Produkt? Das können wir erfahren, indem wir diese Koeffizient von einem Monom, was ich gerade im Punkt 4 erläutert habe, nochmal genau untersuchen. Und das machen wir in dem Beweis von dem Satz 4.8, hier am Ende von Seite 2. Aber Satz 4.8 ist ohnehin wichtig, also das wollen wir ohnehin beweisen, das werden wir auch später benutzen. Wir wollen zeigen, dass R integer ist, genau dann, wenn R von X integer ist. Also die interessante Richtung natürlich ist, dass wenn R integer ist, dann ist der Polynomring in einer Variable über R auch integer. Also die eine Richtung, wie gesagt, ist klar, wenn R von X integer ist, dann auch R, weil ein Teilring von einem Integritätsbereich ist wieder Integritätsbereich. Das folgt aus der Definition von Integritätsbereich unmittelbar. Und die andere Richtung, wie angekündigt, da schauen wir uns mal die Koeffiziente. Also wir nehmen ein Leitkoeffizient an für p und bm für q. Und dann, wenn wir durchmultiplizieren, dann stellen wir fest, dass an mal bm ungleich 0 sind, weil AN ungleich 0 ist und BM ungleich 0 ist und R integer ist. Damit haben wir das Grad vom Produkt gleich tatsächlich die Summe N plus M. Aber das bedeutet insbesondere, dass Produkt Px mal Qx nicht das Nullpolynom ist, also ist R von x integer. Das ist der Beweis am Ende von Seite 2. Und im Anfang Seite 3 können wir jetzt den Körper der rationalen Funktionen in eine Variable über k definieren. Denn wir können jetzt eben feststellen, dass k von x, dieser Polynomring, ein Integritätsbereich ist. Und deshalb können wir jetzt den Quotientenkörper dazu aufbauen, wie im Satz 4.4. Und dieser Quotientenkörper heißt der rationalen Funktionenkörper in eine Variable. Eine wichtige Bemerkung, 4.10 wird uns den Schlüssel geben für viele Beispiele. Also das ist eine allgemeine Bemerkung. Sei R ein Ring und betrachte die Abbildung Evaluation in 0. Also man nimmt ein Polynom P und man evaluiert P in dem Punkt 0. Also man setzt für die Variable x 0 und man berechnet, was man hier bekommt. Diese Evaluation ist ein surjektiver Homomorphismus. Das überlasse ich zum Prüfen hier als Übungsaufgabe, beziehungsweise haben wir das schon in der Linearalgebra in einer Form gesehen. Wenn wir also eine Summe evaluieren in 0, dann ist das die Summe der Evaluation, und ebenfalls, wenn wir ein Produkt in 0 evaluieren, das ist ein Produkt der Evaluation, also das ist ein Ringhomomorphism. Und natürlich ist das surjektiv, weil diese P von 0 ist ja gerade der konstante Term von P von x, also wenn wir ein beliebiges Element aus R nehmen, dann können wir das als konstantes Polynom sehen, und dann ist die Evaluation von diesem Polynom genau das Element von R, was wir genommen haben. So, das zeigt auch die Subjektivität. Also die Übungsaufgabe habe ich jetzt so mündlich für Sie durchgeführt. Und jetzt berechnen wir Kern von dieser Evaluation und wir sehen, wann wird dann überhaupt ein Polynom auf 0 abgebildet. Das ist genau dann, wenn sein konstanter Term 0 ist. Aber wenn ein Polynom in einer Variable konstanter Term 0 hat, dann kann man die Variable x von allen anderen Termen rausfaktorisieren. Also dann ist mein Polynom p ein Vielfach von x. Das heißt, dass der Kern, das Idealkern von dieser Homomorphismus, genau das Hauptideal, was von x erzeugt wird. Jetzt können wir unser Isomorphiesatz ausnutzen. Wir haben einen surjektiven Homomorphism, mit Kern, von dem wir den Kern kennen. Also unser Isomorphiesatz besagt, R von x geteilt durch Kern ist isomorph zum Bild. Das heißt, R von x geteilt durch Hauptideal, was von x erzeugt ist, ist isomorph zu R. Das ist eine wichtige Bemerkung, und wir werden jetzt die ausnutzen, um Beispiele zu konstruieren, und dazu mehr in den Übungsblättern, aber ich habe hier am Ende von Seite 3 und am Ende des Skriptes noch ein Beispiel mitgenommen, also Beispiel 4.11. wenn wir er als Set nehmen, dann bedeutet diese, folgt aus dieser Bemerkung 14, dass Set, dieser Polynomring Zx geteilt durch mein Ideal, Hauptideal, was von x erzeugt ist, ist isomorph zu z. Aber jetzt können wir Proposition 3.1 und 3.5 ausnutzen. Diese Proposition hatten uns die Charakterisierung von Primidealen bzw. von Maximalidealen gegeben. Ja, also dann sehen wir, dass dieser Hauptideal, was von x erzeugt ist, ist Primideal, weil dieser Faktoring isomorph ist zu z, und das heißt, dieser Faktoring ist ein Integritätsbereich. Also folgt aus 3.5, dass mein Ideal Primideal ist. Aber aus 3.1 folgt auch, dass mein Ideal, Hauptideal erzeugt von x, kein maximales Ideal ist, weil z also eben kein Körper ist. Z ist ein Integerring, aber ist kein Körper. Das heißt, mein Faktoring Zx geteilt durch Hauptideal von x erzeugt, ist kein Körper. Und damit können wir jetzt schließen, dass dieser Hauptideal, was von x erzeugt ist, kein maximales Ideal ist. Damit haben wir ein Beispiel, was ich in Skript 3 angekündigt hatte, von einem Primideal, was aber kein Maximalideal ist. Und damit haben wir Skript 4 beendet und wir werden diese Untersuchungen von Klassen von Ringen fortführen. Im nächsten Skript werden wir dann euklidische Ringe studieren. Tschüss und auf Wiederhören in Skript 5.